Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie sehr herzlich zur 59. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Vor Eintritt in die Tagesordnung habe ich die Freunde, einem Kollegen zu gratulieren, nämlich zum Geburtstag, der aber leider im Moment nicht da ist. Die SPD-Fraktion wird die Grüße ausrichten, nämlich dem Kollegen Axel Echeverria. Einen herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Unser Tagesordnungspunkt 1, das Fachgespräch zum Thema Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland als nachhaltige Sport-Großveranstaltung. Bald ist es soweit. An 10 Austragungsorten in Deutschland, am Bildschirm oder beim Public Viewing werden wir gemeinsam mitfiebern. Ich glaube, das betrifft uns tatsächlich alle. Die UEFA Euro 2024 in Deutschland soll ein nachhaltiges Turnier werden und bietet die Chance, das Bewusstsein für nachhaltigkeitsrelevante Herausforderungen und entsprechende Kompetenzen voranzubringen. Und ich sage hinzu, es ist auch die Chance, zum Ausdruck zu bringen, dass Nachhaltigkeit nicht immer nur anstrengend ist, sondern dass nachhaltige Großveranstaltungen insbesondere, ich schaue mal zum Kollegen Ulrich, wenn sie den Sport betreffen, auch Spaß machen können. Das, glaube ich, sollte eine wichtige Botschaft sein. Gespannt sind wir auf die Strategie und die Leitprinzipien für nachhaltige Großveranstaltungen. Das BMUV hatte uns ja mal darüber berichtet, dass hier die Impulse aus Gesellschaft, Politik und Sport aufgenommen werden sollen und überführt werden sollen in wesentliche Handlungsfelder der Nachhaltigkeit von Sportveranstaltungen. Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste. An meiner rechten Seite Herr Philipp Lahm, DFB-Turnierdirektor, neben ihm Silja Sasic, DFB-Integrationsbotschafterin, und die beiden werden begleitet von Tim Thormann, Sustainability Manager vom DFB, sowie Dr. Julian Rösler, zuständig für Public Affairs und Human Rights Expert beim DFB. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Bevor wir mit dem Fachgespräch loslegen, will ich, auch wenn Sie gut bekannt sind, die beiden zu meiner Rechten ganz kurz wenigstens vorstellen, auch wenn wir besprochen haben, dass ich nicht vollständig sein werde bei der Aufzählung. Ich bitte da jetzt schon mal um Nachsicht. Aber vielleicht trotzdem nicht uninteressant. Philipp Lahm wechselte als Elfjähriger vom Münchner Stadtteilverein FT Gern zum FC Bayern München, mit dem er 8 Meistertitel, 5 in Serie als Kapitän gewann. Er absolvierte 113 Länderspiele und war von 2011 bis 2014 Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. In einem Artikel anlässlich seines 40. Geburtstages hieß es, einen derart offensiven Außenverteidiger mit solchen technischen Fähigkeiten gab es vorher in Deutschland nicht. Unter anderem, weil er in keiner noch so schwer zu lösenden Situation die Verantwortung scheute. Herzlich willkommen. Auch hier übernehmen Sie Verantwortung. Silja Sasic stammt aus Bonn. Fußball war immer ein Teil ihres Lebens. Sie gewann mit der Nationalmannschaft 2-mal den Europameistertitel, 1 Bronzemedaille bei Olympia und 3-mal den Algarve Cup. Mit dem ersten FFC Frankfurt holte sie 2015 die Champions League. 2012 und 2015 wurde sie zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt, 2015 nach Beendigung ihrer Laufbahn außerdem zu Europas Fußballerin des Jahres. Sie möchte in Zukunft weiter im Fußball in einer anderen Rolle aktiv sein und unterstützt den DFB seit 2010 als Integrationsbotschafterin. Ferner ist sie im Team der DFB Euro Advisor für die Euro 2024 in Deutschland. Ihnen nochmal ein herzliches Willkommen. Wir freuen, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Zunächst ein paar organisatorische Hinweise noch für alle. Die PowerPoint-Präsentation von der UEFA Euro 2024 Germany liegt Ihnen als Tischvorlage auf Drucksachen Nummer 2026-104 vor. Im Anschluss an die Beiratssitzung werden diese versendet und auf der Homepage des Beirates veröffentlicht. Das Fachgespräch wird im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 übertragen und später in der Mediathek und dann auch auf der Website des Beirats eingestellt. Von unserem Fachgespräch wird zudem ein Wortprotokoll erstellt. Zum Verfahren ein paar Sätze. Wir haben uns in der Obleuterunde und mit unseren Gästen darauf verständigt, dass sie zunächst ein insgesamt 15-minütiges Eingangsstatement machen werden. Es haben sich auch eine Reihe Mitglieder anderer Ausschüsse angemeldet. Deswegen haben wir Folgendes verabredet. Wir machen eine erste Fragerunde, beginnend bei Bündnis 90 Die Grünen, einmal im Rund. Für jede Fraktion soll vielleicht, wenn möglich und gewünscht, ein Beiratsmitglied den Frageslot abdecken. Und eine zweite Runde wird es vermutlich geben. Die Zeit wird das hergeben. Wir haben Zeit bis 17.30 Uhr. Dann führen wir noch mal eine lockere Redeliste und ich bitte Sie, sich zu Wort zu melden, sodass Herr Zimmermann neben mir die Wortmeldungen aufnehmen kann. Wir verfahren so, dass jeder Slot 4 Minuten dauert. Sie kennen vermutlich das Verfahren. Frage plus Antwort 4 Minuten. Das heißt, je kürzer Sie sich fassen, desto länger kann die Antwort unserer Gäste sein. Gibt es dazu zunächst Fragen, Bemerkungen, Hinweise zum Verfahren? Das ist nicht der Fall. Dann können wir genauso verfahren. Ja, und deswegen darf ich unsere Gäste bitten, mit der Vorstellung zu beginnen, so wie Sie es sich verabredet haben.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier heute ein Update geben können zur Turniervorbereitung, aber natürlich auch zum wichtigen Thema Nachhaltigkeit. Und ich würde beginnen und dann weiter übergeben an meine Kollegen. Wie ich gerade gesagt habe, die Turniervorbereitung, ja, wir sind eigentlich ja auf dem Endspurt. Also weil im September 2018 haben wir den Zuschlag bekommen, dass die Europameisterschaft hier in Deutschland stattfinden wird. Und ab dem Zeitpunkt haben wir uns eigentlich schon auf den Weg gemacht. Wir hatten dann noch 4 Spiele bei der Europameisterschaft 2020 in 2021, die wir in München organisieren durften. Aber jetzt sind nur noch knapp über 80 Tage, bis endlich das Turnier dann startet und wir uns wirklich freuen auf dieses Turnier. Was liegt noch hinter uns? Ich glaube, ein absolutes Highlight, und das sieht man hier, die Container in Hamburg vor der Elbphilharmonie. Wir hatten den Final Draw letzten Dezember. Endlich stehen die Gruppen mehr oder weniger fest. Das war auch ganz wichtig für unsere Host Cities, also die auch schon lang darauf hinarbeiten, auf dieses Turnier, endlich zu wissen, wer kommt in ihre Stadt, welche Spiele finden in ihrer Stadt statt, um sich da eben auch top vorzubereiten. 21 Mannschaften haben sich schon qualifiziert. Die sieht man hier. Also eigentlich alle Fußball-Top-Nationen sind mit dabei. Wir können uns freuen wirklich auf tolle Spiele, auf die Superstars aus Europa, die alle hier tollen Fußball bieten werden. Sie sehen 3 blaue Punkte am Ende dieser Grafik. Es fehlen eben noch 3 Nationen. Es gibt nämlich noch Playoff-Spiele, die finden diese Woche statt, am 26., also nächste Woche, sind die Rückspiele, die Finals sozusagen. Wir sehen hier Part A, B und C und jeweils von einem der Sieger qualifiziert sich noch, also die 3 Mannschaften, man sieht hier Polen, Estland, Wales und Finnland, der Sieger aus dieser Gruppe qualifiziert sich, Israel, Island, Bosnien und Herzegowina sowie die Ukraine, einer davon, Georgien, Luxemburg, Griechenland und Kasachstan, einer aus dieser Gruppe wird sich noch nach Deutschland gesellen, würde ich sagen, und da dem Turnier beitreten. Der Turnierplan steht auch bis auf diese 3 Mannschaften eben. Wie Sie vielleicht wissen, am 14. Juni beginnt die Europameisterschaft in München mit dem Eröffnungsspiel Schottland gegen Deutschland. Das Finale wird am 14. Juli stattfinden in Berlin, jeweils um 21 Uhr. Ja, und wie wir schon gesagt haben, wir haben tolle Host Cities, wir haben tolle Stadien, wir wollen viele Begegnungen schaffen und haben so auch in den Host Cities viele tolle Fanzones, Public Viewing, wo die Menschen einfach zusammenkommen. Ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, Menschen wieder zusammenzubringen, dass man gemeinsam auch wieder feiern kann. Und das werden wir über diese 4 Wochen bieten. Was Sie am meisten wahrscheinlich interessieren wird, ist unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Aber auch da ist es eigentlich für uns nichts Neues. Und vom Start weg, also schon in der Bewerbungsphase, war Nachhaltigkeit ein großes Thema für uns, obwohl es gar nicht, also hier sieht man es jetzt leider nicht, 2018, also in der Bewerbungsphase hatten wir beim Abgaben der Bewerbung, hatten wir da schon ein Kapitel drinnen im Thema Nachhaltigkeit. Dann wurde es weiter bearbeitet in ein Event Social Responsibility zur UEFA Euro 2024. Dann hat man es nochmal angepasst, weil die UEFA natürlich auch noch eine Strategie hat, was passiert in Sachen Sustainability bis 2030 und dann endgültig im Juli letzten Jahres 2023 haben wir eine ESG-Strategie erarbeitet, gemeinsam UEFA, DFB, um da gut vorbereitet auch zu sein Für uns war es immer ein Querschnittsthema. Und was wollten wir eigentlich damit erreichen oder was wollen wir damit erreichen? Wir wollen natürlich Vorbild sein. Wir wollen aber auch Standards setzen für andere oder die danach folgenden Großveranstaltungen auch in anderen Ländern. Wir wollten oder wollen zeigen, dass Nachhaltigkeit immer mitgedacht werden muss in allen Entscheidungen. Und somit war das für uns vom Start weg in allen Entscheidungen, die wir getroffen haben, hat es eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle für uns auch gespielt. Unsere Strategie, wie ich gesagt habe, beinhaltet drei Themen oder insbesondere drei Themen. Das ist einmal Umwelt, das ist Soziales und Unternehmensführung. Natürlich wollen wir klimaverantwortlich handeln und ein klimaverantwortliches Turnier organisieren. Ich glaube, das ist unausgeschlossen, wenn man alles hört, dass das für uns sehr, sehr wichtig ist und vor allem für unsere Umwelt wichtig ist. Im Sozialen, wie ich vorher schon gesagt habe, wir wollen Menschen wieder zusammenbringen. Teilhabe ist ein wichtiges Stichwort, aber vor allem auch Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und in Europa. Und natürlich orientieren wir uns an der Good Governance, die internationalen Richtlinien. Daran orientieren wir uns natürlich. Und wie das in den Bereichen aussieht oder näher aussieht, gebe ich ab an Celia Sasic, die auch Vizepräsidentin des DFBs ist.
Vielen Dank, Philipp. Philipp hat es ja gerade schon erwähnt, dass wir in den drei Bereichen in der Nachhaltigkeit den Fokus gelegt haben und vielleicht jetzt in der nächsten Zeit einige Beispiele und auch ein bisschen konkreter darauf eingegangen. Zum einen der nachhaltige Spielplan. Das ist auch ein Novum in dem UEFA-Turnier, dass quasi der Spielplan nach Nachhaltigkeitsaspekten gestaltet worden ist. Sprich, wir haben drei Cluster, ein Nord-Ost-Cluster, ein West-Cluster, ein Süd-Cluster. Und der Hintergrund ist, dass dann eben die Mannschaften ja vorrangig nur in einem einzigen Cluster ihre Vorrundenspiele austragen. Es gibt auch einige Mannschaften, was logistisch nicht anders möglich war oder organisatorisch, die eben in zwei Clustern dann spielen werden. Aber es ist so gehalten, dass quasi die Bewegungen von einem Team sehr reduziert sind und auch im Vorfeld schon klar ist, wer spielt. Also Sie können davon ausgehen, dass es ausgeschlossen ist, dass in der Vorrunde jemand in Hamburg, München und Düsseldorf spielen wird, sondern diejenigen sich in ihrem Cluster bewegen. Das macht das Ganze für die Reisebewegungen der Teams sehr vorausschauend, aber eben auch für die Fans, die wissen, ich komme jetzt hier für meine Mannschaft hin und ich muss nicht quer durch ganz Deutschland reisen. Das heißt, der Schwerpunkt auch mobilitätsmäßig wird auf der Schiene und der Straße liegen. Dafür ist dann die nächste Folie, glaube ich, ganz spannend. Wir haben mal als Referenzwert die Euro 2016 genommen, weil 2020 ist natürlich ein besonderes Turnier gewesen, weil es ein europäisches Turnier war und eben sowieso über den gesamten Kontinent verteilt. Aber im Vergleich zur EM in Frankreich konnten wir allein jetzt schon durch den Spielplan und auch natürlich die Empfehlungen, die wir an die Nationalteams gegeben haben, schon allein die Flüge in der Vorrunde um 50% reduzieren. Das heißt, in Frankreich hatten wir da noch 56 Flüge, die von den Team-Basecamps, also die Orte, wo die Teams sozusagen stationiert sind, zu den jeweiligen Spielorten deutlich reduzieren. Jetzt für die Euro haben wir 14 Stück. Es kommen natürlich noch die drei Playoff-Teams dazu. Das heißt, es kann sein, dass noch vielleicht der ein oder andere Flug da dazukommt. Aber ich glaube, diese Grafik zeigt das auch ganz gut, dass die Teams das auch angenommen haben und auch zu schätzen wissen, dass da die Wege sehr kurz sind und dann eben auch die Straße bzw. die Schiene die bessere Alternative dann auch ist. Wir wissen aber alle auch, dass die größten Emissionen natürlich auch von der Fanbewegung ausgehen. Nicht nur von den Teams, von den 24, die da sind, sondern eben von den vielen, vielen Gästen, die bei uns hier im Land sein werden und natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger hier aus Deutschland. Das heißt, wir haben mit dem nationalen Partner, der Deutsche Bahn, bietet für alle Ticketinhaber quasi vergünstigte Tickets an. Das heißt, man kann zu jedem Spielort ein Ticket für 29,90 kaufen in der zweiten Klasse oder 39,90 in der ersten Klasse in Verbindung mit einem Ticket. Das heißt, wenn Sie jetzt sozusagen ein Ticket der günstigsten Kategorie auch erhalten haben für 30 Euro, können Sie theoretisch dann quasi für 90 Euro hin und zurück plus das Spiel dann auch sehen. Natürlich eben aber auch für die internationalen Gäste die Interrail-Tickets, die dann auch angeboten worden sind in einem besonderen Maße. Und ich habe da gestern auch erst gehört von der Deutschen Bahn, dass insbesondere auch in Schottland und England diese Interrail-Pässe sehr gut angenommen worden sind. Und das ist ja doch auch ein Stück weit zu fahren. Vor Ort natürlich der ÖPNV kann mitbenutzt werden. 36-Stunden-Pass heißt das quasi um 6 Uhr am Spieltag bis 18 Uhr am nächsten Tag. Das heißt, es wird sich auch nicht alles unbedingt auf die Host City sofort konzentrieren, sondern man kann auch rausfahren sozusagen mit dem Ticket noch, um dann entsprechend, wenn man eine Unterkunft ein bisschen außerhalb hat, dann auch nutzen. Weitere Aktivitäten in dem Bereich Umwelt neben den bereits genannten sind dann natürlich eben dann auch schon, was dann quasi fast schon zum Standard gehört, die Mehrwegbecher oder auch ein breites Angebot an veganen und auch vegetarischen Speisen, aber eben auch das Prinzip des 4R, sozusagen Reduce, Reuse, Recycle und Recover, dass man halt einfach schaut, dass man zuerst versucht, so wenig wie möglich Abfall sozusagen auch zu produzieren, ansonsten eben das auch sinnvoll wieder zu verwerten. Dabei wäre natürlich auch Reduktion und Messung der CO2-Emissionen. Und dann, was auch eine Neuheit ist, die Etablierung eines Klimafonds für die unvermeidbaren Emissionen. Denn wir wissen alle, dass so eine Großveranstaltung ohne Emissionen nicht machbar ist. Dazu haben wir auch ein kleines Video zur Erklärung mitgebracht für diesen Klimafonds.
Deutsche Fußballfamilie aus dem Klimafonds 2024 und sichert euch Fördergelder, zum Beispiel für LED-Flutlichter, Solarpanels oder auch Wärmepumpen. Die Projekte werden mit bis zu 250.000 Euro unterstützt, bei einer Eigenfinanzierung von 10%, aber maximal 5.000 Euro. Der Bewerbungsprozess und die Abwicklung schnell, unkompliziert und einfach. Nach der Bewerbung erhaltet ihr in 3 Phasen einen Bescheid darüber, ob euer Wunschprojekt von uns unterstützt wird. Nach dem Ende der 3. Phase werden keine Projekte mehr angenommen. Deshalb bewerbt euch am besten so früh wie möglich. Weitere Infos zum Klimafonds, relevante Dokumente, ein Benutzerhandbuch, ein Helpdesk und die Bewerbungsplattform findet ihr ab dem 8. Januar auf uefa.com/Euro2024-Climate-Fund. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des nachhaltigen Fußballs. Gemeinsam schützen wir das Klima und die Natur für zukünftige Generationen. United by Football. Together for Nature.
Direkt die nächste Folie dann dazu, weil wir auch aufgrund der Zeit natürlich jetzt ein bisschen vorankommen müssen. Also dieser Klimafonds ist gefüllt mit 7 Millionen. Die erste Förderrunde ist sozusagen ja auch schon rum. Und man sieht, glaube ich, an den Anträgen, über 2000 Anträge, die gestellt worden sind, dass es da auch einen Bedarf gibt, bei den Vereinen eben in dem Bereich auch gefördert zu werden. Und die erste Förderrunde ist mit 2,3 Millionen direkt an Amateurfußballvereine auch schon geschehen. Es gibt aber, wie gesagt, noch 2 weitere. Im sozialen Bereich sind wir natürlich auch oder liegt uns da natürlich auch sehr am Herzen. Wir haben da jetzt hier auch beispielhaft einfach auch diese 6 Projekte, sage ich mal, mitgenommen, genderneutrale Toiletten, die identifiziert worden sind in den Stadien, ein Schutzkonzept mit Safe Space, aber natürlich auch im Netz die Überwachung und das Management und Abhilfesysteme für Hetze im Netz. Ein Beschwerdemechanismus, auf den wir nachher noch mal ein bisschen genauer eingehen werden. Und natürlich auch zum Thema Inklusion, möglichst hohe Barrierefreiheit und auch inklusive audiodeskriptive Reportage in den Stadien. Und dann zuletzt noch von der UEFA Foundation auch 10.000 Smile Projekt, wo eben 1.000 Tickets pro Spielort auch zur Verfügung gestellt werden für Kinder, speziell aus prekären Verhältnissen, die eben auch die Möglichkeit haben, das Spiel dann kostenfrei zu schauen. Was heißt das genau? Eben Thema Inklusion. Es gibt Rollstuhltickets und auch dazu ein kostenloses Begleitticket. Das heißt, die Begleitung des Rollstuhltickets ist auch kostenfrei mit dabei. Wir haben extra Volunteers, auch 25 bis 30, die in diesem Bereich dann auch extra dafür eingestellt und sensibilisiert sind, um eben da auch den Ansprüchen einfach auch gerecht zu werden. Dann zuletzt haben wir noch zu Beginn das Projekt #2024 und du gemacht. Das war eigentlich unser Startprojekt, zu sagen, die UEFA Euro muss eben auch was gesellschaftlich sozusagen bewegen. Wir beide kommen aus dem Fußball, haben in kleinen Vereinen angefangen. Das heißt, Ehrenamt hat uns quasi unser Leben lang begleitet und auch ein Stück weit die Karriere, den Weg geebnet. Und da war es für uns eben wichtig, da in den Austausch zu kommen mit der Basis und nach dem Prinzip einfach zuhören, verstehen, anpacken und gemeinsam in runden Tischen einfach auch Ideen, Projekte zu entwickeln, die dem Ehrenamt nicht nur im Fußball, sondern grundsätzlich einfach auch helfen. Es sind auch tatsächlich dann gute Projekte daraus entstanden. Zum einen die Volunteer Akademie, die bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt aufgehängt ist, als Aus- und Weiterbildungsplattform, ganz einfach auch als Knotenpunkt auch für weitere Turniere. um einfach das Ehrenamt zu stärken und auch eventuell die 16.000 Volunteers in ein langfristiges Engagement zu überführen. Und zum anderen Treffpunkt Fußball als ein bundesweites digitales Netzwerk, wo Vereine sich vernetzen können und gerade auch eben Engagementstrukturen zusammenfinden aus Wirtschaft, Gesellschaft und eben aus dem Sport, um gemeinsam auch die Kraft des Fußballs und auch der Vereine sozusagen zu nutzen und diesen Übertrag auf die Gesellschaft auch herzustellen. Für die letzten zwei Minuten übergebe ich dir.
Ja, vielen Dank. Ich würde Ihnen ganz gerne einfach noch kurz ein paar Worte verlieren über unsere Menschenrechtsstrategie. Wir hatten ja gesagt, Unternehmensführung, der große Bereich Governance ist auch bei uns im Fokus. Und führe Ihnen so ein bisschen durch, was wir uns genau vorgenommen haben. Es ist uns gelungen, zum ersten Mal überhaupt vor einer Europameisterschaft eben eine Menschenrechtsstrategie aufzustellen, eine Menschenrechtserklärung. Und zwar sind wir hier zusammengekommen, eben nicht nur mit der UEFA und DFB als Ausrichter, sondern eben mit allen Stakeholdern, die in der Turnierorganisation und Durchführung mit dabei sind. Das heißt, Bundesregierung, die Landesregierungen und die Host-Cities sind zusammengekommen und haben eben dieses Dokument erarbeitet, das sehr kurz und knapp nochmal festschreibt, auf welche Bereiche wir uns konzentrieren wollen im Menschenrechtsschutz, im Menschenrechtsbereich während der UEFA Euro 2024. Und das sind dann vier große Säulen, die wir identifiziert haben. Zum einen natürlich erstmal die ganz elementarsten Rechte, also Sicherheit, Gesundheit, Arbeitsbedingungen. Dann, Philipp Lahm hat das vorhin schon erwähnt, wir wollen ein Turnier haben, das alle mitnimmt. Deswegen war es uns wichtig, auch nochmal hervorzuheben, also wir haben keinen Platz für Diskriminierung und Missbrauch und genauso stellen wir auch die Themen Diversität, Zugänglichkeit und Inklusion in den Fokus als zweite und dritte Säule. Und dann natürlich ist ein Fußballturnier nur dann gut erlebbar, wenn man auch als Fan seine Meinung äußern kann, wenn man eben die Fahne mitbringen kann, die Flaggen etc. Und deswegen haben wir gesagt, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit gehören genauso dazu und ist für uns die vierte Säule. Und all diese Punkte in der Menschenrechtserklärung haben wir geschrieben vor dem Hintergrund der UN-Leitprinzipien zur Wirtschaft und Menschenrechte, haben da natürlich auch menschenrechtliche Expertise geholt und sind da auf dieses Dokument gekommen, was im November veröffentlicht wurde. Das Dokument wird noch ergänzt durch ganz konkrete Maßnahmen, die von den Host-Cities, von den Austragungsstätten, aber auch von der UEFA und DFB durchgeführt werden, um eben dieses theoretische Konstrukt auch mit konkreten Maßnahmen zu untermalen. Das heißt, da ganz konkrete Veranstaltungen, sei es jetzt in den Stadien oder in anderen Bereichen, zur Förderung der Menschenrechte werden aufgeführt. Und schließlich haben wir uns als Euro GmbH auch das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichten zu Herzen genommen. Wir fallen nicht unter das Gesetz, nicht unter den gesetzlichen Anwendungsbereich als Organisation oder als Unternehmen. Aber wir haben gesagt, das Thema an sich ist uns wichtig und deswegen werden wir bei unseren Tätigkeiten uns an den Prinzipien des Gesetzes ausrichten. Schließlich, was jedem bewusst ist, wenn viele Menschen zusammenkommen, gibt es immer Reibungen, gibt es immer auch Probleme und dann muss man schnell reagieren können und muss man den Fans und Betroffenen ein Angebot schaffen. Deswegen haben wir einen Beschwerdemechanismus aufgesetzt, gemeinsam mit einer renommierten Kanzlei in Frankfurt. Das ist ein Online-Tool, was auch mit einer Telefonnummer unterlegt ist und so wird es möglich sein während des Turnierzeitraums, dass jede Person, sei es ein Fan, der kommt hier nach Deutschland, sei es der Anwohner, der eben sich durch die Fanzone belästigt fühlt, oder irgendjemand, der im Sportbereich tätig ist, sich über dieses Online-Tool oder die Telefonnummer an die Kanzlei zu wenden und so eine Beschwerde einzugeben. Das ist für uns ein hilfreiches Werkzeug, weil wir so während des Turnierlaufzeitraums tatsächlich noch Anpassungen vornehmen können. Wir bekommen tagtäglich einen Bericht über diese Menschenrechtsbeschwerden und können dann auch Hotspots identifizieren und bei den kommenden Spielen dann darauf reagieren. Und das gibt uns die Möglichkeit, dann eben wirklich auch Menschenrechtsprobleme direkt und schnell anzugehen und bleiben aber natürlich in der Hoffnung, dass so wenig Beschwerden wie möglich eingehen. Das in aller Kürze und dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ein herzliches Dankeschön für die Impulse, die Sie gesetzt haben, vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen, die sonst hier nicht im Beirat sind. Wir sind mit der Zeithandhabung, was unsere Referentinnen und Referenten betrifft, immer ein bisschen großzügiger. Deswegen habe ich die Überziehung natürlich zugelassen. Und wir verfahren dann jetzt so, wie wir gesagt haben. Ich schaue erst mal zu Bündnis 90 Die Grünen. Wer macht bei Ihnen den Anfang? Frau Ganserer.
Danke, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Sasic. Sehr geehrter Herr Lahm, vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben. und wir heute mit Ihnen in Austausch sind. In meiner Heimatzeitung habe ich einmal gesagt, ich war zweimal in meinem Leben in einem Fußballstadion und habe St. Pauli beim Verlieren zuschauen müssen. Und seitdem gelte ich als St. Pauli-Fan. Aber ansonsten habe ich mit Fußball, ehrlich gesagt, überhaupt nichts am Hut. Aber Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und deswegen fand ich wichtig, dass wir als PBNE auch mit Ihnen in den Austausch kommen. Vielen Dank für Ihren Bericht. Es gibt Abgeordnete, die sind ja der Meinung, die Nationalelf sollte diesmal die Armbinden zu Hause lassen und sich aufs Spiel konzentrieren. Ich bin der anderer Meinung. Der Sport und insbesondere der Fußball, der ist extrem stark wertebasiert. Sport gibt Menschen so viel, kann Gemeinsamkeit erzeugen. Allerdings habe ich den Sport in meiner Kindheit schon und insbesondere den Schulsport als das blanke Gegenteil erlebt. Es war für mich ein Ort des Grauens. Und als weiblich gelesene Person habe ich gelernt, wenn grüllende Fußballfans kommen, dann wechsle ich besser die Straßenseite oder das Abteil. Und deswegen auch vielen Dank für das klare Statement zum Thema Menschenrechte. Mich würde da ganz kurz interessieren, wie das Schutzkonzept in Stadien aussieht, beziehungsweise die Aktualisierung der Menschenrechtsrisikoanalyse. In der Präsentation heißt es, die ist für 24 vorgesehen. Wenn Sie das kurz noch erwähnen und zu den Umweltbereichen der Nachhaltigkeit, wie schätzen Sie ein die CO2-Emissionsreduktionsmöglichkeiten beim Verkehr von den Fans? Gibt es da gewisse Benchmark, die Sie sich gesetzt haben? Glauben Sie, dass Sie die erreichen? Und zum Thema Ernährung finde ich super, dass es vegetarische und vegane Alternativen gibt. Gibt es da auch Initiativen, regional, saisonal und bio zu fördern und zu pushen? Danke.
Ja, danke schön. Direkte Beantwortung, wer möchte?
Dann beginne ich ganz kurz. Vielen Dank für Ihre Frage auch zur Risikoanalyse. Die Risikoanalyse wurde durchgeführt, eben mit allen Host-Cities, mit allen Städten, aber auch mit unseren Partnern DFB und UEFA. Das heißt, wir sind durchgegangen durch die verschiedenen Orte oder wir haben es eigentlich durchgespielt. Was macht denn ein Fan eigentlich? Also er reist an, dann kommt er wo an, dann geht er durch die Innenstadt, dann geht er beispielsweise in seine Unterkunft. Und so haben wir dann für jeden Bereich Verantwortung identifiziert, die zugewiesen und für jeden Bereich auch Menschenrechtsrisiken identifiziert. Und all das war eigentlich die Vorarbeit zu der Menschenrechtserklärung, die dann daraus resultiert ist, dass wir gesagt haben, okay, all das muss mitgedacht werden. Und die bleibt aber weiter natürlich aufrecht für uns als Referenzdokument. Und wir sind gegenwärtig nochmal im Austausch mit den Host-Cities, mit den Austragungsstätten, haben sogenannte Working Visits, bei denen wir die besuchen. Und auch da sind die nochmal angehalten, uns zu berichten, nochmal drüber zu schauen und zu berichten, ob sie neue Risiken identifiziert haben. Zu den anderen Bereichen.
Dann nehme ich mal das Mikro von Herrn Rössler. Bezüglich der Schutzkonzepte in deutschen Stadien gibt es eigentlich relativ weit verbreitete sogenannte Awareness-Konzepte, die eigentlich aus der Festivalbranche kommen. Wir hatten die Herausforderung, dass sie in jedem Stadion anders sind. Das heißt, wir mussten für die Euro 2024 eigentlich alle übereinander legen und sagen, was sind die Elemente, die wir übernehmen konnten und dann auch auf den europäischen Standard anpassen. Wir werden mit ausgebildeten Awareness-Teams arbeiten, die eine psychologische Notfallversorgung, Ausbildung haben und wo sich dann betroffene Personen melden können und dann beispielsweise in einen Safe Space gebracht werden können und auch da eine psychologische Erstbetreuung bekommen. Das ist so ein bisschen der Grundabriss von dem Awareness-Konzept oder von den Schutzkonzepten in den Stadien. Solche Konzepte wird es auch in den Host-Cities geben, die dann selber für die Ausarbeitung verantwortlich sind. Bezüglich der Anreiseemissionen der Zuschauenden können wir erstmal nur Angebote schaffen. Wir können niemanden zwingen, mit der Bahn anzureisen. Das, was wir gemacht haben, hat Frau Sasic ja schon gesagt, ist das DB-Verkehrsangebot und das ÖPNV-Angebot, aber auch vor allem das vergünstigte Interrail-Angebot. Und wir hoffen damit, möglichst viele auf die Schiene zu bringen.
Okay, soweit erstmal. Das gibt mir aber Gelegenheit, der Kollegin Ganserer noch mal ein Dankeschön zu sagen, denn von ihr kam die Anregung für diese Veranstaltung und das hat bei uns dann den Arbeitsprozess in Gang gesetzt. Also ein herzliches Dankeschön. Ich schaue da mal zur SPD-Fraktion. Herr Blankenburg.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Sasic, Herr Lahm und auch an Herrn Dr. Rösler und Herrn Thormann, dass Sie heute da sind, unsere Fragen beantworten. Ich habe auch einige, versuche mich kurz zu halten, Über allem, wir beschäftigen uns ja hier mit dem Thema Nachhaltigkeit, steht für uns ja die Frage, wenn die Euro in diesem Jahr neue Maßstäbe setzen soll in Hinsicht auf die nachhaltige Durchführung von Sportgroßveranstaltungen, so wurde es ja auch immer wieder verlautbart, welche Hindernisse haben Sie denn bei der Planung und vielleicht auch schon bei der ersten Umsetzung von konkreten Nachhaltigkeitsprojekten festgestellt? Denn ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, wenn man vorher konventionell eine Großveranstaltung organisiert hat und das Ganze jetzt plötzlich nachhaltig machen soll. Vielleicht können Sie uns da einen Einblick geben, wo es vielleicht Hindernisse gab, wo wir auch als Gesetzgeber tätig werden könnten oder Politik unterstützen kann. Und gibt es auch schon Lehren, die Sie für zukünftige Sportgroßveranstaltungen gezogen haben? Auch wenn es dafür vielleicht noch früh ist. Und ein anderer Punkt wäre die Frage Menschenrechte. Ich finde es klasse, dass das in den Fokus genommen wird. Das ist ja auch nicht bei allen Sportgroßveranstaltungen in den letzten Jahren so hervorgehoben worden, formuliere ich es mal so. Da würde mich interessieren, gab es da auch Bedenken, auch beispielsweise hinsichtlich einzelner Sponsoren?
Dankeschön. Wer möchte loslegen?
Fange ich mal kurz mit der ersten Frage an. Die größten Hindernisse sind eigentlich immer noch strukturell. Also jetzt ein ganz banales Beispiel, weil wir wollten eigentlich unsere komplette Eventfleet, also alle Autos, die wir während des Turniers benutzen, als E-Autos benutzen. Das können unsere Zulieferer einfach gar nicht gewährleisten. Die haben gesagt, sie haben gar nicht so viele E-Autos zur Verfügung, die sind gerade auf dem Markt nicht vorhanden, sodass wir teilweise auch noch auf konventionelle Verbrennermotoren zugreifen müssen. Solche strukturellen Hindernisse sind natürlich da. Und wenn man dann ganz klar auf das Thema Inklusion in den Stadien geht, haben wir aus ökologischer Sicht den Vorteil, dass wir in 10 bestehenden Stadien spielen. Aus sozialer Sicht muss man sagen, dass natürlich ein neu gebautes Stadion erstmal alle Standards, die 2024 gelten, auch einhalten kann. Ein Westfalenstadion, was 1974 gebaut wurde, da war das Thema Barrierefreiheit noch nicht so hoch auf den Fahnen der Bauern vorhanden, sodass man da einfach sagen muss, auch da strukturelle Hindernisse, das versuchen wir so gut es geht zu verbessern. Aber auch da muss man sagen, solche Hindernisse stehen natürlich immer im Weg.
Gibt es Ergänzungen oder? Okay, eine Nachfrage, Herr Blankenburg?
Ich hatte ja noch eine zweite Frage gestellt.
Ach so. Genau, die Frage zu Menschenrechten und Sponsoren, wenn ich da kurz darauf eingehen möchte. Klar, die Sponsoren in erster Linie natürlich die Partner der UEFA sind sehr oft natürlich auch langjährige Partner. Die sind jetzt nicht irgendwie zur Euro dazugekommen. Für uns ist eigentlich das Vorgehen, dass wir da sagen, also klar, in der Auswahl muss man das mitdenken, aber muss dann vor allem den Partnern, auch die existieren, kommunizieren. Das haben wir gemacht. Wofür stehen wir mit diesem Turnier? Wie lautet unsere Menschenrechtsstrategie? Und dann natürlich auch, und das wird eben nicht nur bei den Sponsoren, sondern bei allen Partnern mitgeteilt. Wir gehen davon aus, dass ihr diese Werte teilt. Und wir gehen auch davon aus, dass ihr beispielsweise im Beschwerdemechanismus diese Möglichkeiten an die eigenen Mitarbeiter weitergebt. Natürlich, sobald Fälle auftauchen sollten, an uns herangetragen, ist es unsere Verantwortung, dem nachzugehen. Da kann ich jetzt von keinen konkreten Fällen berichten, aber das ist unser Grundverständnis und das leben wir in Frankfurt. Aber genauso geben wir das natürlich auch weiter in unser Mutterhaus der UEFA NIO.
Dankeschön. Wir gehen weiter zur AfD-Fraktion. Herr Dr. Kraft, bitte.
Ja, vielen Dank. Kurze Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich bin noch rechtzeitig gekommen, um die Äußerungen, das halt ein bisschen, zu sehen in Bezug auf die Anpassung des Spielplans auf die Spielorte. Nun haben Sie natürlich gesagt, Sie haben versucht, damit die Reisen sowohl der Teams als natürlich auch der Sie begleitenden Fans zu minimieren. Aber wenn man sich das anschaut, ist es ja durchaus eine gewisse Halbherzigkeit. Ja, wir sehen, dass eigentlich keine Gruppe irgendwo wirklich regional verankert ist. Es ist bestenfalls reduziert, aber es ist nicht so gut gemacht, wie es zum Beispiel bei der Handballmeisterschaft gemacht worden ist. Das wäre die erste Frage. Also warum ist es wirklich nur halbherzig? Da hätte man wirklich mehr machen können, wenn man es wirklich regional macht. Und das Zweite ist, wenn ich mir Ihren Fanshop anschaue und Ihre Trikots, und ich will, die Farbe ist mir nicht so egal, aber Sie stellen die in Vietnam her, Ihre Textilien. Und ich frage mich, wie Sie das Sorgfaltslieferpflichtengesetz mit Ihrer Herstellung in Vietnam in Bezug auf die dortigen Arbeitsbedingungen, das dortige Lohnniveau, Kinderarbeit und natürlich die gewerkschaftliche Vertretung in Vietnam, der Textilbranche, wie Sie das im Bereich der Nachhaltigkeit rechtfertigen.
Ja, danke schön für die Fragen. Ich schaue mal in die Runde. Wer möchte antworten?
Vielleicht noch kurz auf die erste Frage oder den ersten Einwand bezüglich der, der Stadien. Es gab ja im Vorfeld auch bei der Bewerbung schon ein ganz klares Konzept, wie eben auch die Spielorte ausgesucht werden. Da gibt es auch gewisse Vorgaben bei so einem Fußballturnier, welche Größe ein Stadion haben muss, wie viele, wie die Infrastruktur und auch die Infrastruktur in der Stadt aussehen muss, um eben genau dem Genüge zu leisten, was eben diese Anforderungen dieses Turniers sind, sprich wie viele Gäste hier hinkommen werden, wie einfach auch das Fußballturnier abgelaufen wird. Und das sind die 10 Stadien oder die 10 Städte auch, die dann da anhand eines ganz transparenten Verfahrens auch ausgewählt worden sind. Und ich glaube, wenn man auch jetzt das Cluster West sieht, das ist ein sehr dichtes Cluster im Westen NRW, wo eben auch dann natürlich diese 4 Spielorte ganz eng beieinander sind. Und natürlich der Rest ist dann auch geschuldet, dass wir mit München und Berlin, auch das sind die 2 ja, großen Stadien dann mit Dortmund noch dazu, und die eben auch dann ja, so weit auseinander liegen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass das Interesse so, so groß ist. Und es gibt auch bestimmte Vorgaben für ein Finale, ab wie viele Menschen in ein Stadion passen müssen, um das auch ausrichten zu können. Und da glaube ich auch, wenn man jetzt auf die anderen Turniere auch schaut und überhaupt den Spielplan so zu gestalten, dass wir dann eben diese Cluster setzen und auch wirklich die Team-Basecamps oder die Teams darauf angehalten haben, die Team-Basecamps auch in den Clustern zu wählen. Das heißt, dass sie quasi, wenn sie jetzt in dem Cluster Süd sind, dass sie dann nicht auf Sylt wohnen, sondern eben auch unten in dem Cluster. Und das ist auch so angenommen worden von fast allen Nationalverbänden.
Ich vergleiche immer ungern Sportarten, aber es ist im Fußball auch nicht möglich, mehrere Spiele am gleichen Tag im gleichen Stadion zu machen, auf dem gleichen Platz. Das ist einfach nicht möglich. Ansonsten vergleiche ich das immer wenig, wenn man den Spielplan sieht und wie viele Spiele eben in der Vorrunde stattfinden mit unserem Mobilitätskonzept. Zum Beispiel, wenn ich im Westen dann auch schaue, das ist nicht so einfach, das alles hinzubekommen. Ich glaube, das ist ein absoluter Impuls von uns auch wieder gewesen, weil dieser Impuls kam von unserer Seite zur UEFA in die Richtung, dass man den Spielplan anpasst auf diese Cluster eben. Und deswegen glaube ich, so wie ich gesagt habe, wir versuchen, neue Wege zu gehen, Anpassungen zu machen. Und ich glaube, dass es uns da in dem Spielplan absolut gelungen ist. Zum nächsten Tim oder
ja. Ja, ich kann vielleicht ganz kurz noch was zu sagen zu dem Punkt mit den Fanartikeln. Also wir selbst sind ja nicht Produzent dieser Fanartikel. Wir haben Partner und bei denen schauen wir auch auf menschenrechtliche Aspekte. Das habe ich gerade schon betont. Wenn wir mal auf unseren wichtigsten Partner Adidas schauen, der fällt unter das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und natürlich muss er diesen Pflichten dann auch nachfolgen, sei es jetzt bei der Produktion irgendwie in Vietnam oder in anderen Ländern. Aber das ist eigentlich für uns selbstverständlich, dass diese Partner dann diese Pflichten auch wahrnehmen.
Ja, ein herzliches Dankeschön für die Beantwortung. Wir kommen zur CDU-CSU-Fraktion. Herr Dr. Steffinger.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage, und zwar Ende letzten Jahres haben einige Organisatoren, Geschäftsführer der GmbH bei Ihnen auch Bedenken über die fehlende Strategie der Bundesregierung und das mangelnde Engagement der Bundesregierung beklagt in Bezug auf die Europameisterschaft 2024. Hat sich das inzwischen geändert oder wie ist hier die aktuelle Lage?
Also ich würde jetzt mal für uns beiden antworten und sagen, wir haben das nie so verspürt. Natürlich, wir leben in einer Welt oder in einer Zeit, wo sehr, sehr viele Herausforderungen sind. Und natürlich hatten wir die Weltmeisterschaft 2022 in Katar auch noch, wo wir nicht alle wirklich glücklich drüber waren, wo die stattgefunden hat und wie sie dann stattgefunden hat. Das ist außer Frage. Und deswegen, glaube ich, muss man immer Verständnis auch haben für die andere Seite. Bei uns war das sicher der Fall. Und wir stehen vor allem seit einem Jahr in sehr, sehr engen Austausch mit der Regierung und verspüren da auch die Vorfreude und die Unterstützung. Ich finde immer, man muss auch verstehen, wenn es ganz, ganz viele große Herausforderungen gerade in der aktuellen Situation gibt. Insgesamt sind wir sehr zufrieden, was wir mit der Bundesregierung und mit dem Kanzleramt auch, was wir da bis jetzt erledigt haben.
Wenn ich es richtig interpretiert habe, ich muss jetzt noch mal nachfragen, Herr Schreiner oder Herr Dr. Steffinger? Ja, bitte, dann bitte.
Entschuldigung. Also ist die Aussage von Herrn Stenger und Herrn Scheer hier nicht zutreffend gewesen?
Manchmal sind auch wir auf verschiedenen Ebenen unterwegs, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich finde immer, dass was besser laufen kann, ist auch außer Frage, aber wir dürfen nicht alles immer so schlecht machen, wie wir es teilweise eben sehen. Und deswegen auf unserer Ebene, würde ich sagen, war das immer ein toller Austausch, den wir vom Start weg eigentlich hatten. Und die Bundesregierung hat ja auch
in der Bewerbungsphase schon auch committed, dass sie natürlich dieses Turnier hier haben will. Also deswegen sehe ich die Unterstützung auf jeden Fall auf diesen Ebenen. Aber dass manches schneller gehen könnte, das ist auch außer Frage.
Wenn ich es richtig interpretiere, hat Herr Schreiner noch eine Rückfrage.
Ich übernehme, genau. Wir erleben ja alle eine geänderte Tagesordnung und dass wir in unserem täglichen Geschäft das Thema Nachhaltigkeit immer ein bisschen zurückfließt aufgrund einer anderen Tagesordnung. Wie gelingt Ihnen das innerhalb der UEFA-Gremien, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen und hochzuhalten? Und das Zweite, ich glaube, die größte Chance des Fußballs ist ja auch, ein starkes Zeichen zum Thema Toleranz zu setzen. Da haben wir gerade, glaube ich, viele Diskussionen dieser Tage auch in Deutschland. Und was erwarten Sie von uns im Deutschen Bundestag, wie wir Sie dabei unterstützen können, das Thema Toleranz, Vielfalt bis hin auf jedem Dorffußballplatz vielleicht herunterzubrechen?
Das ist ja ein Prozess, auch das Thema Nachhaltigkeit in den Gremien ist ein Prozess und da muss man hartnäckig sein und immer dranbleiben. Das haben wir schon auch gemerkt. Also, aber zum Beispiel der Spielplan eben, wenn man dranbleibt und auch bei den großen Organisationen wie der UEFA, hat das irgendwann Kraft gefunden, würde ich sagen, und waren dann auch offen zu diskutieren und zu sagen, ja, okay, wie können wir das anpassen? Und wie ich sage, es sind 51 Spiele. Das ist nicht so einfach, den Spielplan so zu clustern und so. Das ist eine große Herausforderung. Und deswegen finde ich, wenn man dranbleibt, dann kriegt man einiges in Bewegung. Man muss nur dranbleiben. Und manche Sachen dauern länger, als man es sich dann wirklich wünscht.
Vielleicht noch die letzten 7 Sekunden kurz. Ich glaube, es ist auch jeder selber noch ein bisschen gefragt. Also wir alle, die hier bei uns in unserem Land leben, alle Gäste ja, offen und frei aufzunehmen, so wie wir sind, einfach auch zu uns zu präsentieren. Und ich glaube, das ist eine hervorragende Möglichkeit.
Vielen Dank. Damit kommen wir zur FDP-Fraktion. Herr Gründer, bitte.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich hätte eine Frage zum Stichwort pinkes Auswärtstrikot. Und die zahlreichen Reaktionen darauf. Und zwar, wie bewerten Sie denn die immer noch in deutschen Stadien präsente Homophobie und die Querfeindlichkeit, gerade unter diesem Aspekt? Und was können Sie als Veranstalter, aber auch ja, wir als Politiker tun, damit das Thema nicht so stattfindet? Und übrigens, wenn ich das noch so als Fan nachschieben darf, dann fand ich die Reaktion des DFB, wie man das Video drauf gemacht hat, schon echt gut gelungen auch, weil man das schon so antizipiert hatte. So. Genau, und die zweite Frage ist, wie, ja, na, die stelle ich später vielleicht noch.
Direkte Beantwortung, wer möchte.
Vielleicht ganz kurz, es ist halt, ja, die Diskussion über das Trikot, das zeigt natürlich dann wieder auch so ein bisschen die Relevanz des Fußballs, wie sehr der Fußball auch dann die Gemüter erhitzen kann. Am Ende ist es ein Trikot, kann jemandem gefallen, kann auch jemandem nicht gefallen. Da ist aber dann vielleicht direkt im Anschluss zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, auch wir alle ein bisschen gefragt, dass wir alle wach sind, dass wir Zivilcourage zeigen. Wir haben auch genug Beispiele schon im Fußball auch gehabt, wo es eben positive Beispiele gab, wie damals in Münster, wo jemand, einer von der Tribüne aus ein Spieler rassistisch beleidigt hat, wo dann eben auch die anderen Fans gesagt haben, so nicht, und denjenigen auch festgehalten haben. Ich glaube, da sind wir alle ein Stück weit gefragt. Und danach haben wir eben diese Beschwerdemechanismen auch in den Stadien, sodass sich jeder sozusagen ja, sicher fühlen kann, dass er sein Anliegen auch loswerden kann und dass das von jemandem Kompetenten auch aufgegriffen wird und die nicht einfach verloren gehen. Also das ist uns ein großes Anliegen. Aber wie gesagt, ich glaube, der Fußball ist von sich aus ein sehr integrativer Sport, ein sehr inklusiver Sport und lebt eigentlich von der Teilhabe von allen. Und am Ende sind wir diejenigen, die in dem Sport drin sind, die zuschauen und die dann auch ein Stück weit, wie gesagt, ja, unser Land repräsentieren, nicht nur die Spieler, und dementsprechend auch ihren Beitrag dazu leisten können.
Dankeschön. Es gibt noch eine zweite Frage.
Zweite Frage wäre, ich glaube, das Turnier, das wird organisatorisch, das wird ein Riesenerfolg. Ich freue mich da auch drauf. Ich glaube, das tut der Stimmung im Land auch gut. Was der Stimmung im Land auch gut täte, glaube ich, wäre, wenn der sportliche Erfolg auch wieder zurückkehrt zur Nationalmannschaft. Was ist da Ihre Prognose drauf? Wie weit kommen wir denn bei der EM?
Also erstmal gebe ich Ihnen recht. Es wäre absolut hilfreich, wenn die deutsche Nationalmannschaft
erfolgreich spielt. Wichtiger ist, dass sie als Mannschaft auftritt, dass sie Leidenschaft zeigt und als Einheit auftritt. Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil das andere, die Qualität haben wir und dann kommt das andere von alleine, also das Gewinnen. Wir organisieren natürlich ein Turnier, dass sich alle wohlfühlen, egal wie lange die deutsche Nationalmannschaft auch im Turnier bleibt. Aber wir wissen auch, wie schnell es gehen kann. Wir haben jetzt zwei Länderspiele vor der Brust. Das ist am Wochenende in Frankreich gegen Frankreich und am Dienstag in Frankfurt gegen die Niederlande. Und es kann schnell gehen, also auch mit der Begeisterung. Und das würde ich mir wünschen, weil es würde jetzt wirklich uns gut zu Gesicht stehen, wenn die Nationalmannschaft gut auftritt, wir eine Vorfreude oder eine größere Vorfreude spüren würden. Und dann eben das, was ich gesagt habe, dass wir dann einfach ein großes Fest feiern. Wir wieder Gastgeber sind, so wie 2006, wo sich die Menschen wohlgefühlt haben bei uns, wir uns wohlgefühlt haben mit unserer Gastgeberrolle. Und so wie Celia gesagt hat, wir sind schon alle gefordert, weil 2006 haben wir uns alle so gezeigt, wie wir miteinander leben wollen und wie wir gesehen werden wollen. Und das wünsche ich mir jetzt auch, dass sich jeder wieder zeigt, so wie die letzten Wochen und Monate auch bei der Handball-Europameisterschaft, aber auch bei den Demonstrationen eben für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und das wünsche ich mir von der Europameisterschaft.
Ja, ein herzliches Dankeschön. Wir haben für eine zweite Runde, ich würde mal sagen, Zeit für 3, maximal 4 Redebeiträge noch. Ich habe jetzt für die Bündnis 90 Die Grünen Herrn Mijatovic, für die AfD habe ich Herrn Dr. Kraft gesehen, Frau Poschmann für die SPD und Herrn Auerhammer für die CDU-CSU. Dann werden wir so verfahren. Wir beginnen bei Herrn Mijatovic.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Möglichkeit. Ich bin der menschenrechtspolitische Sprecher meiner Fraktion. Ich würde gerne in dem Bereich noch mal einsteigen. Die Frage der Umsetzung ist etwas, was beispielhaft sein sollte für die weiteren Vereine des DFB bis in die unteren Ligen hinein, wo wir sehr viel Schwierigkeiten haben mit Diskriminierung, mit Ausgrenzung, mit Beleidigung. Deswegen, da würde mich schon noch mal ganz konkret interessieren, wie das System aufgesetzt ist. Vielleicht auch nicht jetzt heute hier technisch beantworten. Aber die dringende Empfehlung, sind das die Ordner vor Ort, die ein Meldesystem im Hintergrund haben? An wen gehen die Leute, damit es auch transparent wird für die kleineren Vereine? Ich finde es wichtig, dass Sie das mit der Lieferkette benannt haben. Nichtsdestotrotz, auch da sollten Sie noch mal genau schauen, weil überall prangt das Logo drauf. Und automatisch wird es sozusagen mit uns verbunden. Ich sage mal vorab noch mal, wir waren ja in Katar, wir haben dort entsprechend auch Positionen zu Menschenrechtsverletzungen vorgestellt. Die werden sicher darauf warten, dass wir uns, sagen wir mal, einen Fehler erlauben. Und deswegen sind wir aus meiner Fraktion sehr stark daran interessiert, dass das gelingt. Verstehen Sie mich da nicht in meinen Nachfragen kritisch, sondern eher als Hilfestellung. Letzte Frage, das mit dem Trikot. Ich habe vor 20 Jahren gerade das Bild gezeigt, vor 20 Jahren auch mal Sport betrieben, auch in Pink, damals Baumwolle. Das geht auch mit und dieser Farbe ist großartig. Ich habe meine besten Spiele gemacht. Und wenn wir das Wetter noch so haben wie 2006, steht einem guten Ereignis nichts im Wege. Aber die Menschenrechtsgeschichte würde ich mir doch wünschen, dass Sie die noch stärker nach außen im Detail vorstellen.
Dankeschön. Wer möchte reagieren?
Ja, vielleicht einfach nur 2, 3 Worte dazu. Vielen Dank für die Anregung. Wir stehen natürlich gerne bereit, auch technisch noch mal da in tiefer einzusteigen. Vielleicht einfach nur 2 Bemerkungen. Also die UEFA hat seit Jahren wirklich einen sehr guten Supplier-Code, bei den eben alle Lieferanten auch unterzeichnen müssen. Und da wird noch mal festgeschrieben, eben, dass man sich verpflichtet zur Respektierung all dieser Grundrechte, vor allem beim Arbeitnehmerschutz. Das ist ganz, ganz wichtig, einfach, dass man das im Hinterkopf behält. Das andere Thema, wie leben wir das vor Ort, ist ganz klar. Es braucht eine ordentliche Kommunikation und es braucht natürlich auch die Personen, die dann die Information weitertragen. Und da sind wir im Austausch mit den Host Cities. Wir als Organisatoren sind ja in erster Linie für das Stadion zuständig, die Austragungsorte dann für die ganzen großen Bereiche, Fanzones etc. Und auch da drängen wir gemeinsam mit den Städten darauf, dass man ein gutes Awareness-Konzept hat, dass eben die Ordner oder auch die ganzen Volunteers ausgebildet sind in diesen Menschenrechtsfragen. Und es gibt für jeden einzelnen Volunteer eben ein Online-Tool dann zu Menschenrechtsfragen, damit die genau Bescheid wissen, okay, was sind unsere Grundprinzipien und was kann ich machen in dem Fall, in dem eben menschenrechtswidriges Verhalten auftaucht.
Vielleicht dann die eine Ergänzung noch in der letzten Minute. Das Center for Sports and Human Rights in Geneva hat 2022 zugearbeitet, ist jetzt leider nicht beteiligt nach meinem Stand. Wir haben auch in-house sozusagen Fragen dazu. Und deswegen nochmal die Anmerkung, das Thema stärker nach außen zu stellen, auch in befreundete Bereiche hinein, dass wir uns da keine Lücke, keine Angriffsfläche unnötig selber bieten.
Ja, vielen Dank. Nur zur Klarstellung, auch wir waren im Austausch mit dem Center for Sport and Human Rights, sind das bis heute. Die haben uns beraten bei der Erstellung dieser Menschenrechtserklärung und auch jetzt findet dann enger Austausch statt zwischen dann natürlich dem Mutterhaus UEFA und dem Center in Genf. Und da gibt es wirklich feststehende Austauschformate.
Okay, vielen Dank. Dann habe ich Herrn Dr. Kraft auf der Redeliste. Ich mache jetzt die Reihenfolge, die ich vorhin aufgerufen habe.
Bitte schön. Ja, okay. Ja, dann werden wir schon Trikotform machen. Ich habe auch ein rosa Trikot und ich habe sogar rosa Stutzen. Ist aber kein Fußballtrikot, aber es macht ja nichts. Ich komme mal zurück auf die Äußerungen, auf die Restriktionen, also den Rahmen im Prinzip, in dem Sie das geplant haben. Ist es verständlich? Das kam von Vorgaben der UEFA, darüber über die Spielgrößen etc. Und Sie haben das gemacht im Prinzip in den Rahmen, was Ihnen möglich war. Aber jetzt kommen wir mal zum Hypothetischen. Wie schafft man denn diese Entwicklung, die Sie jetzt als Ausrichter haben, dass das revers impliziert wird, einfach von unten nach oben in die übergeordneten Fußballverbände, im Rahmen der UEFA und im Rahmen der FIFA, dass es in die Rahmenbedingungen zukünftiger, meinetwegen auch weit zukünftiger Turniere dann mal einfließt?
Wer möchte reagieren?
Wir haben ja keinen Einfluss auf, was danach passiert, aber wir haben Einfluss auf dieses Turnier genommen mit diesen Rahmenbedingungen, die wir jetzt gesetzt haben. Aber wir haben keinen Einfluss auf die FIFA. Wenn die FIFA entscheidet, ein Turnier stattfinden zu lassen, wo ein Spiel in Afrika ist und ein Spiel in Südamerika ist und vielleicht noch das ganze Turnier in Amerika, in Nordamerika stattfindet, da können Sie sicher sein, ich finde das nicht gut, weil ich will eigentlich das haben, was wir dieses Jahr haben bei uns. Ein Turnier in einem Land, wo die Leute und die Menschen sich begegnen. Ich finde das Thema Nachhaltigkeit und Flüge von A nach B ist das eine, aber die soziale Nachhaltigkeit bedeutet für mich, Menschen kommen zusammen, diskutieren, sprechen und das ist für mich am meisten gegeben, wenn es in einem Land ist, das gut zu bereisen ist. Aber also den Zugriff auf die FIFA haben wir nicht. Wir können die UEFA beeinflussen mit unserem Turnier. Das haben wir da gemacht. Die UEFA war offen für dieses Thema. Am Ende, wenn die UEFA sagt oder gesagt hätte, das machen wir nicht, dann wäre es so gewesen. Nur manche Dinge, glaube ich, müssen wir akzeptieren, dass es nicht möglich ist. Wir versuchen aber unser Bestes, dass wir Dinge ändern. Und ich finde, das ist ein offensichtliches Beispiel, auch wo die Seele gesagt hat, mit Flüge, was auch immer. Wir haben Einfluss genommen auf den Spielplan. Und ich wünsche mir, und das habe ich der UEFA auch schon weitergegeben, dass es für zukünftige Turniere der UEFA auch Standard wird.
Gibt es eine Nachfrage, Herr Dr. Kraft?
Ja, nur ganz kurz. Ich meine, der DFB ist ja nicht irgendwer. Man ist, glaube ich, der weltgrößte Verband. Man ist sicherlich, man hat doch ein Schwergewicht, auch in der FIFA sozusagen. Da kann auch der Anspruch nicht sein, dass es ein einmaliges Event ist, das darauf verzichtet, hier auf die zukünftigen Rahmenbedingungen einzuwirken. Weil das wäre ja dann gerade nicht nachhaltig, wenn wir das als einmaliges Event, so gut es ist, verstehen würden. Wo ist denn da die Nachhaltigkeit? Das muss doch zukunftsorientiert sein.
Also die Nachhaltigkeit liegt darin, dass wir, so wie Sie richtig angemerkt haben, Vertreter in den UEFA-Gremien sowie in den FIFA-Gremien sind. Genau, und wir sind auch als größter Verband auf der Welt, haben wir eine Person in diesem Gremium. Und natürlich wird Bernd Neuendorf sowie Aki Watzke Einfluss nehmen und versuchen, nur auch da, es entscheidet nicht ein Verband und nicht der Größte, und der Größte hat auch nicht mehr Stimmen wie ein anderer Verband.
Vielleicht noch das zu ergänzen. Also der DFB bewirbt sich auch gemeinsam mit dem holländischen und mit dem belgischen Verband für die WM 2027 der Frauen. Und da ist es ganz, ganz bewusst auch vom DFB gewählt worden, dass wir Stadien nur in NRW auswählen, die zur Auswahl stehen, um eben da auch wieder den Nachhaltigkeitsaspekt haben, dass die Spielorte nur wenige 100 Kilometer auseinander liegen und da wieder eine starke europäische Bewerbung, nämlich unter diesen Nachhaltigkeitskriterien, was eben in Europa auch einen sehr hohen Stellenwert hat, einfach auch zu demonstrieren. Und dann ist es so, wie Philipp gesagt hat, da ist es natürlich dann eine große Gemeinschaft da bei der FIFA, wo eben auch andere Länder, andere Sichtweisen, andere Perspektiven auch da sind. Aber da als europäische Gemeinschaft sozusagen auch mit den Werten, die wir vertreten, zusammenzustehen und auch dementsprechend die Bewerbung zu gestalten, ist, glaube ich, dann auch ein Beispiel, wie das weitergeführt wird.
Vielen Dank für die Ergänzungen. Nun Frau Poschmann, bitte.
Ja, herzlichen Dank für den Austausch. Als Dortmunderin freue ich mich natürlich, dass wir so einen Fokus auch auf NRW haben. Und hier sind natürlich nicht nur viele Menschen, sondern auch viele Sportstätten. Und Da macht es aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten natürlich auch Sinn, dass hier auch etwas stattfindet. Und ich glaube, im Gegensatz zu Katar, wo man im Grunde zu den Hotels in ein anderes Land fliegen musste, sind wir doch hier auf einem ganz anderen Standard. Und ich glaube, das zeigt auch diese Übersicht, die Sie geliefert haben. Wir wollen ja damit zeigen, dass wir es besser machen. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Und wir wollen ja auch Aushängeschild für eine Bewerbung für Olympische Spiele damit sein. Also auch da nochmal den Fokus drauf zu legen und der Welt zu zeigen, es geht auch anders. Und dahin geht auch meine Frage im Vergleich zu den Olympischen Spielen jetzt in Paris. Wie sehen Sie da, sind wir da vergleichbar mit den Nachhaltigkeitsstandards, die wir haben? Und zwei kleinere Fragen. Einmal, Sie hatten gerade gesagt, dass Sie mit der Bahn ja zum Thema, wenn man ein Ticket besitzt, günstiger an einen, also einen günstigeren Ticketpreis haben. Jetzt wissen wir ja, dass viel mehr Menschen kommen, als Karten da sind. Gibt es auch da eine Lösung mit der Bahn, dass man sagt, also ich glaube in Dortmund, weiß ich nicht, ob das Vierfache eigentlich überzeichnet ist oder so. Also die Menschen kommen trotzdem. Ne? Das freut uns natürlich auch als Stadt. Gibt es da auch eine Lösung? Und beim Thema Lieferketten muss ich sagen, der vorgestellte EM-Ball von Adidas, da hatten wir uns bemüht, weil wir eine Frage hatten zum Thema Kinderarbeit. Das war wirklich schwierig rauszukriegen. Und deshalb würde ich mir da bei den direkten Produkten, die da sind, die auch in der Öffentlichkeit noch mal mehr stehen, mehr Transparenz wünschen. Also, dass man ganz leicht findet, also dieser EM-Ball ist zertifiziert und nicht mit unter Kinderarbeit hergestellt. Also, solche Sachen wären, glaube ich, einfach auch darzustellen. Danke.
Vielen Dank. Wer möchte reagieren? Bitte schön, Herr Thormann.
Ich fange vielleicht mal vorne an. Ich glaube, im Vergleich von diesen Sportgroßveranstaltungen ist ein bisschen schwierig, weil einfach wir hier mit der Euro einfach nur ein Fußballturnier veranstalten und die Olympischen Spiele natürlich eine Multisportveranstaltung sind. Wir wissen, dass es einige Synergien gibt oder gleiche Maßnahmen, die wir eigentlich durchführen, wenn es gerade um die ökologische Nachhaltigkeit geht. Wir wissen aber auch, dass wir, glaube ich, einen guten Schritt voraus sind, was sowas wie das kostenlose ÖPNV-Ticket angeht, was es in Paris beispielsweise nicht geben wird, sondern da gab es sogar die Überlegung, den Preis in dem Zeitraum zu erhöhen, weil man natürlich Steuergelder auch wieder reinbekommen muss. Also ich glaube, das ist schon ein großer Fortschritt. Die zweite Frage bezüglich der Ticket- oder der Nicht-Ticket-Inhabenden, die in die Host-Cities reisen. Auch da haben die Host-Cities natürlich schon Überlegungen angestellt, wie sie damit umgehen können. Ich glaube ehrlicherweise, dass wir in Deutschland durch das 49-Euro-Ticket, ich meine, wir sind ein internationales Unternehmen, als Person gehört haben, dass man in Deutschland für 49 Euro durchs ganze Land fahren kann, waren die hin und weg. Also das haben sie so noch nie gehört in anderen Ländern, sodass man da einfach sagen muss, es hilft natürlich bei der Vorbereitung. Und wir sind da ganz eng im Austausch und auch die Host-Cities mit den Nationalverbänden, wie man bestmöglich die Reisebewegungen minimieren kann, auch durch zum Beispiel Fancamps, die dann einfach auf Campingplätzen sich verteilen und dann mit den ÖPNV-Angeboten durch die Städte fahren. Genau, und vielleicht noch zum Spielball. Auch da wieder ist letztendlich Adidas produziert den Spielball. Das heißt, auch da wieder sind die Fragen, glaube ich, besser an Adidas gerichtet und an unseren Partner, weil wir natürlich nicht die Lieferkette jetzt von Adidas direkt kontrollieren, sondern die natürlich Teil des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes sind und da auch berichten.
Vielen Dank. Die abschließende Frage kommt von Herrn Auerhammer.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich gehöre zu den Menschen, die 2006 vor dem Brandenburger Tor standen, als die Nationalmannschaft kam. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, diese WM hat was gemacht mit diesem Land. Und in der aktuellen Stimmungslage in unserem Land ist es, glaube ich, notwendiger denn je, dass diese Europameisterschaft auch etwas Positives mit diesem Land macht. Deshalb haben wir als Unionsfraktion auch kürzlich einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, der dieses Sommermärchen, dass es wieder ein Sommermärchen werden soll, auch die volle Unterstützung seitens der Bundesregierung einfordert und auch der gesamten Politik. Ich frage deshalb noch mal nach, sind Sie mit der Unterstützung seitens der Bundesregierung, der Politik, auch der Landesregierungen voll zufrieden? Können wir hier noch was dazu beitragen? Können wir hier noch unterstützen? Und auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit, die ja hier in dieser Runde gerade im Vordergrund steht. Die letzten nachhaltigen Olympischen Spiele waren 1972 in München. Wir haben jetzt die Situation, dass wir mit dieser EM auch zeigen können, dass man bestehende Stadien nutzt, dass man bestehende Sportanlagen intensiv nutzt, dass wir auch als Deutschland eine Visitenkarte abgeben, dass man Sportgroßereignisse nachhaltig gestalten kann. Und ich bin deshalb auch zuversichtlich, dass wenn diese EM ein Erfolg wird, dass wir auch in Deutschland wieder mehr Großsportereignisse stattfinden lassen können, auch bekommen können. Auch eine Frauen-WM, wo es auch, der Hinweis sei mir noch gestattet, in München ein schönes Stadion dazu geben würde. Dankeschön.
Sie dürfen die Beantwortung der Frage gerne auch mit einer Art Schlusswort abrunden, wenn Sie mögen, denn es ist der letzte Slot hier.
Dann übernehme ich den ersten Punkt. Ich finde ja, also ich merke die Unterstützung der Regierung, die merke ich, ob immer mehr möglich ist, habe ich vorher auch gesagt, ob manche Dinge schneller gehen können, lässt sich immer in Frage stellen, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Unterstützung, egal, auch in den Bundesländern sind wir mit der Unterstützung der Regierung sehr zufrieden.
Ergänzend noch?
Vielleicht einfach nur die Ergänzung, dass wir natürlich im Beirat für Nachhaltigkeit natürlich auch sehr auf das Thema Umwelt fokussiert sind für uns, aber natürlich auch bei so einer Sportgroßveranstaltung dieser soziale Aspekt auch sehr im Vordergrund steht. Und Sie haben es selber gesagt, was 2006 mit unserem Land passiert ist, das ist auch eine Form von sehr starker Nachhaltigkeit, die wir gerade gut gebrauchen können. Und ich glaube, dieses Momentum, Menschen zusammenzubringen, in der Form Menschen sich begegnen zu lassen, unter diesen Umständen, nämlich eben ein Fußballspiel zu feiern, seine eigenen Länder anzufeuern und trotzdem aber irgendwie Gemeinschaft zu spüren, das ist das, was uns, glaube ich, nachhaltig jetzt in dem Moment sehr, sehr gut tut. Und das sehen wir als mindestens genauso wichtig an wie die ökologische Nachhaltigkeit in dem Moment.
Ja, das waren tatsächlich auch schon gute Schlussworte. Ich will mich abschließend bei Ihnen allen bedanken für den Einblick in ein, ich sag mal, komplexes Projekt, das durch die Nachhaltigkeitsfragen, und die haben Sie ja in der Breite auch hier dargestellt, nicht einfacher wird, sondern noch ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, wir können alle miteinander feststellen, Sie haben sich in der Breite den Nachhaltigkeitsfragen gestellt, die uns ja hier auch beschäftigen. Und deswegen bleibt mir nur übrig, Ihnen und uns allen natürlich ein tolles Fußballfest zu wünschen, dass die Dinge so ablaufen, wie Sie sich das vorstellen, dass auch der Beitrag für das soziale Zusammenleben, dass der auch in der Breite der Gesellschaft ankommt. Und dafür wünschen wir Ihnen allen Erfolg dieses Planeten. Vielen Dank. Vielen Dank.
Aber ich will noch ein Selfie mit Philipp Lahm.
Verabredungsgemäß unterbreche ich die Sitzung für circa eine Viertelstunde. Gegen 17.45 Uhr fahren wir fort. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte um Nachsicht. Es waren jetzt so viele Selfies, dass der Zeitplan nicht ganz eingehalten werden konnte. Aber ich hoffe, dass doch viele von Ihnen zum Zuge gekommen sind mit diesen Wünschen. Und nicht ganz pünktlich, aber doch immer noch im Rahmen eröffne ich wieder unsere Sitzung, dass wir sie fortsetzen können. Ich schaue mal in die Runde. Sind alle Fraktionen vertreten? So ist es. Ja, dann legen wir los oder machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt Nummer 2. Beschlussfassung über die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs zum Thema Suffizienz als zentrale Strategie der Nachhaltigkeitspolitik am 10. April 2024. Das ist in der Obleuterrunde so verabredet worden. Deswegen lasse ich direkt darüber abstimmen. Wer stimmt der Beschlussfassung so zu? Diejenigen bitte ich ums Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Beides nicht der Fall. Dann haben wir das so beschlossen. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt Nummer 3 kann an dieser Stelle quasi entfallen, weil keine Votenliste vorliegt. Die Obleute sind über das Verfahren informiert worden. Die Votenliste wird in der Osterpause am Freitag, den 5. April, versendet. Damit kommen wir noch zum Tagesordnungspunkt Nummer 4, Mitteilungen, vielleicht nur ganz kurz. Wir haben ja zwei Delegationsreisen vor, die nach Dänemark und Finnland ist bereits genehmigt. Ich habe veranlasst, dass es zwei Vorbereitungstermine gibt als Videokonferenzen mit den beiden betreffenden Botschaften, also jeweils gesondert. Der Sinn der Sache ist, dass die Teilnehmenden noch mal von den Botschaften eine Rückmeldung über den aktuellen Programmstand bekommen und dass wir gegebenenfalls die Möglichkeit haben, noch Einfluss zu nehmen, wenn es offene Fragen geben sollte. Die Termine werden entsprechend verabredet. Bei der Delegationsreise nach New York, da werden wir jetzt aus den vorliegenden Programmwünschen ein vorläufiges Programm erstellen. Und mit diesem vorläufigen Programm werden wir die Delegationsreise beantragen. Gibt es dazu Fragen, Bemerkungen und Hinweise? Das ist nicht der Fall. Gibt es von Ihrer Seite noch Mitteilungen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für die interessanten Fragen, die Sie in der Runde mit den Kollegen vom DFB, von der UEFA Euro 2024 gestellt haben. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche und schließe die Sitzung. Dankeschön.